Five,
four,
three, two, one.
Hallo. Ja, ich muss hier Hallo sagen und weiß gar nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer Hallo Michael, Hallo Michael, Hallo Nenad. Hallo Jahresrückendblickfolge. Und ich bin die Lisa.
Tach. Du hast den vierten Menschen wieder beim falschen Namen genannt. Kannst du das bitte nochmal machen?
Ah, hallo doch, Nathan. I'm sorry. Ja.
Also wirklich. Da will er einmal positiv sein. Will er also endlich sein Leben in den Griff kriegen.
Das möchte ich eigentlich schon seit 6 Jahren, aber irgendwie, mir werden ständig Stöcke in die Speichen geworfen.
Felsen werden in die Speichen geworfen.
Mein Fahrrad kippt um, mein Zug kommt aus den Gleisen heraus. Es ist furchtbar. Die ganze Welt stellt sich gegen mich. Von dem her, Lisa, ich verzeih dir, weil,
das ist lieb, danke.
Auch wenn der alte Michael jetzt so tut, als wärst du schuld, er nennt mich auch noch oft genug falsch. Von dem her, es ist in Ordnung. Im Kontext dieses Podcastes akzeptiere ich es.
Ich finde es total super, dass sich der alte und der kleine Michael eingebürgert hat, aber doch nicht.
Ja, das ist gemein.
Ja, ne? Ja.
Eigentlich. Und ich bin auch gar nicht so viel kleiner als der. Ich glaube, wir sind ungefähr gleich groß.
Ja, so ungefähr. Ne?
Ja, würde ich sagen, nimmt sich nicht so viel.
Ja. Ich glaube, du bist sogar ein bisschen größer.
Das kann sein. Ja, dafür hast du mehr Muskeln. Vielleicht sich dann auch
Eisen.
Ja. Ja. Das
wäre peinlich.
Ich muss halt noch trainieren gehen.
Das schaffst du, ich glaube.
Das ist auch so ein Satz, hättest du vor 5 Jahren gedacht, dass du während einer Aufnahme sowas sagst wie, ich muss heute noch trainieren gehen.
Krass, oder? Ich habe früher auch schon mal Karate gemacht, da muss ich auch zum Training gehen.
Das stimmt, ja. Gut. Das wäre komisch, wenn du da einfach irgendwie, keine Ahnung, am Ende zu einer Prüfung gehst und das einfach alles kannst.
Ja, das wäre aber
oder
cool.
Wenn du halt hingehen würdest.
Halt Matrix, ne?
Du gehst halt hin und dann kannst du halt nicht, das wäre noch blöder.
Oh, das hat ein Arbeitskollege von mir gemacht, der hat sich hier, ihr wisst, was der JLPT ist, oder?
Mhm. Wer?
Der Japanese Language Proficiency Test.
Okay. Mhm.
Ja, also japanischer Sprach das halt. Und der hat halt gerade erst, wie die liebe Lisa, angefangen, Japanisch zu lernen, ne? Und der Junge bei mir bei der Arbeit. Und irgendwie wollte er sich dann für das niedrigste Niveau anmelden, dass er das irgendwie mal ausprobieren kann. Und seine japanischen Bekannte meinte so, oh, das ist ja Kinderkacke, was willst du denn hier so einen Scheiß machen? Mhm. Mach mal nicht die 5, mach mal die 3. Und er, dumm wie er wohl ist, hat er sich dann für die 3 angemeldet und dachte, oh, ich lerne dann halt ganz krass vorher und dann kann ich das alles. Mhm. Und hat er natürlich nicht gemacht und dann kam der Test und er hat überhaupt nicht gelernt und er ist hingegangen und hat dann auf gut Glück irgendwelche Dinge angekreuzt.
Und er war so schlecht, dass er jetzt des Landes verwiesen wird?
Nee, wir wissen es noch nicht, aber das ist schon großartig und hat sich gut zum Affen gemacht. Aber er hat den Test bezahlt, dann sollte man wenigstens hingehen und sich das mal angucken. Ja. Ne? Also bezahlen und dann nicht hingehen, ist ja auch irgendwie ranzig. Dann lieber ehrenhaft versagen.
Richtig.
Und gucken, wie viel Punkte man mit Glück kriegt.
Wenn das schon Geld kostet, finde ich das auch in Ordnung, dass man da hingeht.
Ja, der konnte halt nicht mal die Fragen lesen.
Apropos versagen.
Oh. Ja,
wir können ja mal diskutieren, was dieses Jahr nicht versagt hat für uns.
Ach so.
Deswegen sind wir hier.
Oh Gott. Ja, wir haben eine unserer Fragen ist nämlich, was ist euer größtes Nichtversagen?
Tatsächlich, diese Fragen wurden mir nicht zugesendet. Ich habe mich nicht darauf vorbereiten können.
Das ist gut so. Das ist besser, wenn das spontan ist. Es ist lustiger und wir wollen ja nicht hier, dass du 2 Stunden lang überlegst, was irgendwie dein Lieblingsgedöns war. Das ist ja ein bisschen langweilig. Aber ist auch nicht schlimm, wenn du die gelesen hättest. Also ist egal, aber ja.
Aber wir haben jetzt hier eine Liste mit unsinnigen oder sinnigen Kategorien. Mhm. Wollen wir die der Reihe nach abgehen und wenn ja, von oben nach unten oder von unten nach oben oder wollen wir jeweils irgendwie eine Kategorie wählen und sie dann abarbeiten? Wie hättet ihr es gerne?
Ich würde sagen, erstmal machst du den in den Sprachtext rein, wenn du die gerade vor Augen hast, dann sehen wir die nämlich alle.
Die ist in dem Kompendium-Dings
drin.
Ach so,
drin, okay.
In dem Kompendium.
Ja, stimmt. Ja, dann
scrollt 2 Millimeter hoch scrollen.
Genau. Weil ich würde die nicht der Reihe nach machen, weil die dann relativ frontlastig ist, würde ich sagen.
Richtig, richtig. Oben sind halt die coolen Sachen. Also wenn der Reihe nach, dann von unten nach oben.
Genau.
Ich habe ein bisschen Angst, oder aber dass es so wir wird wählen. Wie das letzte Mal, dass wir am Ende gar nicht mehr so viel Zeit haben.
Ja.
Ja, das, ja wir können.
Das ist sagen,
wir
natürlich wählen. Auch. Wir wählen, okay. Dann würde ich sagen, Ladies first, Lisa, was möchtest du zuerst besprechen?
Essen, Kürbissuppe.
Essen 2023. Boah. Naja. Ich würde da sagen, ich glaube, das habe ich auch schon im letzten Jahr genannt. Aber, ja, Kimchi. Ich bin großer Fan vom Kimchi. Ich krieg nicht genug davon. Ich finde Kimchi echt, echt super. Das finde ich mega, mega lecker. Bereitet mir jedes Mal eine Freude. Und ich weiß noch, wie ich super enttäuscht war, ich war bei mir bei der Heimat und bei meinen Eltern habe vergessen, Kimchi mitzubringen, obwohl ich das denen versprochen habe. Und wir haben dann irgendwie im russischen Geschäft dann Kimchi gekauft und es war so eine lapprige Scheiße. Es war furchtbar. Es hatte keine Schärfe, da war nichts würzig, da war gar nichts. Es hat nach nichts geschmeckt. Es war einfach nur irgend so ein Karottensalat. Und das war halt sad. So Karotte mit Kohl. Und denke ich mir nur so, Alter, nein. Echtes Kimchi schmeckt so viel geiler, Mann. Es ist so viel mehr als das. Und hab davon meine Eltern erzählt, die meinten so, ja, nie Sauerkraut, nie mögen wir nicht. Und, naja, gut, meine Güte, ist ja auch okay. Aber ich bin echt großer Fan von Kimchi. Auch wie satt machen das Zeug, das ist richtig, richtig gut. Richtig gut fürs Diät, was ich unbedingt mal machen sollte, weil ich wieder fucking zugenommen habe. Naja, Weihnachtszeit, aber wie dem auch sei. Hallo, Getränk. Ne?
Essen. Oh ja, ich habe sehr gut gegessen, die Sonne, auch sehr gut gekocht. Ich habe mich am Chili probiert ein paar Mal. Es wird. Ich mache fantastische Laden. Ich habe Bretter, ich habe neue Pfannen, ich habe neue Töpfe, ich habe neue Messer. Alles von Fivi.gg, von Sturmwaffe, also auch ein Streamer, YouTuber. Fantastische Messer, Töpfe und Pfanne, macht das Kochen gleich nochmal Spaß. Gulasch, ich habe verdammt geile Lebkuchenlatten getrunken jetzt vor ein paar Wochen, morgen vielleicht auch wieder. Ja, also esst bedacht, esst auch gerne vegan, es gibt verdammt geile Alternativen, es gibt sehr einfaches veganes Hack, was ihr machen könnt, wenn ihr das mal probieren wollt, ihr nehmt einfach Reiswaffeln, zerkrümmelt die, mischt die mit bisschen Tomatenmark und Wasser, bis es so, und verrührt das, reibt das, mischt das zusammen, bis es halt die Konsistenz von Hack hat, von veganem Met dann, und dann macht ihr noch ein bisschen Salz, Pfeffer ran, Zwiebeln, gerne noch Knoblauch und schon habt ihr eine vegane Met-Alternative. Es ist halt, meistens ist es halt wirklich nur die Konsistenz und so, also sagt, fallt aber nicht drauf rein, der Plant-Based Burger bei McDonald's in Deutschland ist nicht vegan, der Patty ist zwar aus pflanzlich, aber der Rest des Burgers ist immer noch nicht vegan. Alkoholgetränke. Puh, ich trinke keinen Alkohol. Tut mir leid.
Essen, ja, also zu essen kann ich nur sagen, ich habe auf jeden Fall jeden Tag was gegessen. Ja, aber was Besonderes fällt mir jetzt auch nicht so ein. Ja, vielleicht ja doch. Also ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, dieses Jahr Egg Fried Rice zu machen. Das habe ich dann doch immer häufiger gemacht, um es ein bisschen zu verfeinern. Ich weiß nicht, bislang hat es noch keiner probiert. Also vielleicht ist es auch das Schlechteste, was jemals jemand gemacht hat. Ich kann es noch nicht sagen. Mir hat es geschmeckt. Und ja, generell war es aber auch so ein Jahr, wo ich jetzt vermehrt immer wieder selber was gekocht habe und weniger Fertiggerichte gegessen habe. Ja, das kann ich doch als Erfolg verbuchen im Punkto Essen.
Ja, wo wir schon dabei sind, ein Essen des Jahres.
Ein Essen des Jahres, Schwierig. Ich versuche mal was Nicht-Japanisches zu nehmen, weil es einfach das Klischee wieder wäre. Und wir kochen halt relativ viel Japanisch. Gestern waren wir bei einer Freundin Gyoza essen. Die hat uns ein Vier-Gänge-Menü gemacht. aber das wäre schon ein bisschen zu Klischee. Essen des Jahres, der gebackene Apfel-Milchreis von meiner Schwiegermutter. Der ist super. Das ist eigentlich wie so ein Apfelauflauf also Milchreis und dann kommt dann noch Vanille rein und Apfel und das Ganze wird dann so zu so einem bisschen festeren Reis gebacken, also nicht wie so ein flüssiger Milchreis, sondern der ist dann ein bisschen bissfester, so ein bisschen al dente, der Milchreis, und der ist richtig gut.
Geil. Ja, mir ist gerade noch ein Lebensmittel eingefallen, was mir bei unserer anderen Aufnahme entfallen ist und was also super, super geil war. Und zwar, du kennst ja diese abstrusen KitKat-Varianten, die es in Japan gibt. Ja. Und da in Tokio hatte ich KitKat mit Tokio-Banana-Geschmack.
Mhm.
Und Tokio-Banana ist ja sowieso schon so ein abstrus süßes Bananen-Süßigkeiten-Gerät.
Kuchen halt, ne?
Und das dann
so
eben,
wie Twinkies, so ja, und das, Twinkies schmecken die eigentlich so ähnlich, ne?
Okay, ich kenne Twinkies nicht.
Ja, so weich, fluffig nach Kuchen,
ja,
mit Füllung.
Genau,
ja,
genau. Und das dann eben als Füllung für ein KitKat.
Okay.
Schon ziemlich geil.
Stelle ich mir auch gut vor, ja.
Ja. Aber gibt es halt nur in Tokio.
Ja, also vor allem, ich denke mir immer so, gibt es eigentlich irgendwo Tokio-Banana außer am Flughafen? Ich glaube nicht, oder? Die gibt es, glaube ich, nur da.
Ich habe keine Ahnung.
Gibt es, glaube ich, nur da, so typisches Touristengeschenk, ne?
Ja.
Baumkuchen,
ist aber geil.
Tokio-Banana.
Ja. Ja. Tokio-Banana-Baumkuchen.
Ja, oder so.
Ja.
Nicht schlecht.
Aber sehr gut.
Food. So we were just in Japan, me and you, so... Is it going to be something Japanese plat, or what's your favorite food this year?
So it's Japanese with a caveat.
Right.
And I would have to say my favorite food of this year. I'll give you the context of it. So I was in full holiday mode. That's when you just like see everything, buy everything, eat everything. So I was fully in holiday mode in 7-Eleven. And I saw like this little dessert. All I saw was like whipped cream at the top. I saw like brown cream as well. And I was just like, what is this? This looks fascinating.
Mm-hmm,
I just grabbed it. I could have been rotten, but I was in holiday mode. Screw it. I'll try it. So I took it back to the hotel. And my life was changed forever. Because that little tub was a Mont Blanc cake. And I'd never heard of it. I had no idea what it is. But it is apparently a French delicacy that has become really popular in Japan around autumn, winter time.
Yep.
It's basically just like cake, whipped cream, and then like chestnut cream. And the chestnut cream is absolutely amazing. It didn't matter where I got a Mont Blanc from. I got it from 7-Eleven. I got it from, there was kind of like a, in Shibuya, there was like a food fair. I got like a pretty expensive slice of Mont Blanc cake there. We had cake in Ikebukuro in like a little Italian diner place. That's what I mean. It was an Italian diner, but it still had Mont Blanc cake in Japan. And anywhere I had it, it was absolutely incredible. And I'm going to be thinking about Mont Blanc cake at least for the next few months. I just can't stop thinking about it. It was absolutely delicious.
Awesome. Awesome.
What about you, Doug?
For me, it wasn't particularly like my favorite food, I'd say, but it's like the food that I guess, you know, it's one of those things like this year I've thought about the most afterwards, because we had so much good food in Japan, so this wouldn't be the top of that list at all. But I had to say yakisoba pan. And the reason why is because it was such a key kind of, not necessarily a plot point, but like a character loved it in the video game 13 Sentinels, which I loved that game. I thought it was great. And I had yakisoba before and I was like, okay. I assume it's just like noodles and bread. I've had that. I've had like, you know, poverty food before. I'm sure that that's perfectly nice. So yeah, like I went over to Japan, went in the 7-Eleven, grabbed the yakisoba pan off the shelf and ate that. And I've done it now. And it was exactly what I expected it to be. But it was an experience I had to have. So that's what I thought about the most afterwards. Moving on.
Fangen wir doch mal ganz locker flockig an mit Essen.
Essen. Ja. Gut. Essen kann ich ganz klar abhandeln. Da war nämlich dieses Jahr bei mir irgendwie nichts Grandioses. Und da ich die Pasta letztes Jahr schon hatte, ne, muss ich das ja dieses Jahr ein bisschen optimieren. Und Lisa hat es auf jeden Fall schon gesehen, er passt da mit Pommes.
Ich finde es absolut quatschig.
Ich überlege,
es ist total bescheuert.
Also erstmal bin ich ja froh darüber, dass Michael Nudeln isst. Denn,
ja,
ne,
das ja ich auch. Das finde ich ja gut. Ich war jetzt zweimal in Restaurants Nudeln essen.
Das finde ich gut, und, ja.
Und beim letzten Mal, das war halt so ein Billo-Italiener. Mhm. Und ich gucke auf die Karte und du kannst halt die Pasta mit einem Pommes-Topping bestellen. Und auf der Karte, auf dem Bild auf der Karte, war dann tatsächlich auch die Pommes oben auf den Nudeln drauf. Bei mir waren sie dann daneben tatsächlich. Mhm. Ich hätte es lieber oben drauf gehabt. Das ist so bescheuert. Ich musste es probieren.
Ja.
Und ich meine, natürlich schmeckt's.
Ja, ist halt Pasta und Pommes.
Ist halt Kohlenhydrate mit mehr Kohlenhydraten. Und dann war da noch so eine Kima-Curry-Soße drauf. War schon ganz gut.
Fehlen eigentlich wirklich nur noch,
total bescheuert,
nur noch Reis. Und so Quinoa oder irgendwie Polenta oder sowas.
Ja. Das ist, irgendwas fehlt auf jeden Fall. Und noch irgendein Schwachsinn drauf.
Linsen noch.
Ja. Einfach mehr. Ja. Noch mehr. Ja. Nicht entweder oder, sondern einfach alles.
Ja, aber ich fand's zu doof, nicht zu nehmen. Und das ist gleich das Denkwürdigste, was ich dieses Jahr gegessen habe.
Das finde ich gut.
Ja. Wie sieht's bei euch aus?
Also, dann mache ich das mal. Ich glaube, ich habe dieses Jahr nichts gegessen, wo ich mir dachte, boah, das ist neues Lieblingsessen gefunden oder so. Und immer wenn ich so überlege, so was finde ich cool, ne? Was esse ich oft, was geht irgendwie immer, dann komme ich irgendwie nur auf so relativ langweilige Sachen.
Pizza.
Ja, Pizza, so Käse. Döner und so Quatsch. Ne, schmeckt alles gut, wird mir, glaube ich, niemand widersprechen, wenn ich sagen würde, das ist richtig geil, ne? Sagt nie. Also Pizza, ne? Pizza findet halt jeder gut. Ich kenne eine, die mag keine Pizza, aber das ist halt so eine, denke ich mal so, heavy. Du belegst sie doch selbst. Das ist halt wie wenn man beim Subway das Sandwich scheiße findet, ne? Du hast ja die Zutaten selbst ausgesucht. Aber
ich möchte kurz dazu anmerken, wenn du hier eine Quattro Formaggi bestellst, dann kriegst du Honig dazu und das ist saugeil.
Das ist gut, ja, das finde ich echt gar nicht schlecht. Das würde ich gerne mal probieren, ja. Generell die Japaner haben so ein bisschen weniger Scheu davor, den ganzen Kram, der einfach irgendeinen Schwachsinn zuzulegen.
Ja.
Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich unterstütze das generell, aber also ich bin da kulinarisch ein bisschen langweilig. Ich hatte halt vorhin so überlegt, ja, nee, ne, jetzt so, wie du jetzt sagst, so Pizza ist natürlich nicht, ne, also wäre ein bisschen zu langweilig. Was ich dieses Jahr öfter mal hatte, was immer sehr gut ist, das ist so Putenröllchen mit Schinken drin, mit Reis dazu. Und das geht halt auch immer, ne, ich meine, ne? Essen. Ich glaube, das war so das, wo ich, wenn ich habe gerade so kurz überlegt, habe so nachgedacht, was fand ich dieses Jahr cool, wann hatte ich Spaß, außer den einen Eisbecher, der zu hoch war, als dass ich davon essen konnte. Das war auch sehr gut, aber großer Eisbecher ist halt Quatsch, ne, als Lieblingsessen. Also das war meine denkwürdigste Erfahrung, würde ich sagen. Da war ich im Restaurant und hab danach Eis bestellt und hab mir gedacht, geil, kriegst so ein Glas, wie du das kennst. Aber das war dann so ein hohes Glas, dass Wenn ich ein bisschen kleiner gewesen wäre, also vielleicht Michael schon, du hättest vielleicht schon Probleme damit gehabt, daraus zu essen, weil die Stühle einfach so tief waren und dieser Eisbecher so hoch war, dass ich musste mich halt schon so ein bisschen strecken, um daran zu kommen, ne?
Ja.
Also das ist wie so eine Kindererfahrung.
Ja, richtig, genau, nur dass du halt erwachsen und in einem richtigen Restaurant bist und dir so ein fettes Eis für teuer Geld bestellt hast und dann sitzt du da so, ich komme nicht dran.
Ich mach dir einen Vorschlag, du kommst hier mal rum und dann gehen wir in das eine Café, wo du so große Eisbecher mit einem Stück Kuchen drauf kriegst.
Das ist gut, ja. Moment mal. Das klingt gut, ja, aber es ist totaler Unsinn, aber es klingt gut. Aber ich würde sagen, wenn ich mich auf einen Tag festlegen würde, würde ich sagen, dieser Eisbecher, ja. Der war sehr denkwürdig, weil der einfach so hoch war. Ich habe davon auch ein Bild gemacht, aber das postet jetzt natürlich hier nicht, es geht euch nichts an. Aber, also nicht euch, sondern die Leute, die jetzt hier zuhören. Aber, der war auch gar nicht breit, ne, sondern einfach nur gewaltig
hoch
in die Höhe.
Ja.
Das war sehr gut.
Wundervoll.
bei meinem Essen habe ich eine Top 3 erstellt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Gut. Auf Platz 3 sind Lammhackspieße mit Safranreis, weil wir haben gegenüber so ein, also er sieht ein bisschen shady aus, dieses Restaurant / Imbiss, aber das sind Perser und die machen halt so Spießsachen, so Hähnchen oder Lamm oder wie auch immer. Und eines Abends hatte ich sehr Hunger und keine Lust zu kochen, also bin ich einfach rübergestiefelt und hab dann so bestellt und er meinte, wie, möchtest du nicht vom Lamm? Ich so, ja, Lamm schmeckt immer so nach Stall, das mag ich nicht so. Weißt du was, ich bring dir was. Dann hat er mir Lammhackspieße mit Safranreis gebracht und hat gesagt, probier, wenn's blöd ist, musst du nicht bezahlen. Aber es war so gut, dass ich es natürlich bezahlt habe. Aber es war mega geil. Mein Top 2 ist auch reislastig und es ist Onigiri, weil ich habe jetzt einen Reiskocher und es hat einfach mein Leben verbessert. Ich habe jetzt wieder aktiv Lust zu kochen und Dinge auszuprobieren. Und Onigiri sind geil, super schnell gemacht und schnell aufgegessen. Und man kann alles reinstopfen. Es ist so gut.
Yep.
Und Top 1 ist die gute alte deutsche Linsensuppe, weil es ist das beste Comfortfood der Welt.
Ja, macht man nichts falsch. Genau.
Okay.
Ja.
Ja.
Bevor ich zu meinem Essen des Jahres komme, hätte ich eine Frage an dich, Lisa.
Ja, bitte.
Was bedeutet denn Lamm schmeckt nach Stall? Wie kann ich mir vorstellen, dass ein Stall schmeckt?
Ja, ach, weiß nicht, das ist so eine Assoziation einfach. Also man schmeckt ja auch mit der Nase und in der Nase kommt dann so ein Gemisch aus Stroh, Kacke und warmem Tierleib irgendwie. Also es ist so ein ganz spezieller Geschmack, der so ein bisschen streng ist, wo ich manchmal das Gefühl habe, manche Leute schmecken das gar nicht. Aber ich kann es nicht gut erklären.
Das, okay.
Ich weiß auch nicht, ob das auf die Haltung ankommt oder so.
Also ich mag Lammfleisch und ich hätte sehr viele Assoziationen mit Lammfleisch und sehr viele Adjektive, die ich dem geben würde, aber sicher nicht stalllastig.
Ja, ich kann es schlecht erklären, einfach.
Ja. Okay, gut. Eigentlich hast du eine Variation meines Essens des Jahres schon vorweggenommen, denn ich war dieses Jahr in der Türkei im Urlaub und habe dementsprechend auch sehr viel regional türkisches Essen gegessen. Unter anderem auch Lammhackspieße mit Tomatensauce und Joghurt. Und die werden dann eingerollt in, ich glaube, Lavash heißt das. Also das ist so ein dickerer Wrap. Mhm. Und da kommt dann auch so Petersilie drüber. Und mit einer riesengroßen Pfefferoni dazu serviert und einer gegrillten Tomate. Und holy shit, das ist verflucht lecker.
Ja.
Also, ich habe so das Gefühl, man kennt den Döner bei uns, ja. Hm. Vielleicht, wenn man ganz extrem ist, weiß man noch, was Köfte sind.
Hm.
Und fertig, ja. Aber kulinarisch hat die Türkei echt verflucht viel zu bieten. Und Beti ist eines dieser Gerichte, in das ich mich wirklich verliebt habe, wo ich gedacht habe, ja, alleine dafür würde ich schon mal wieder zurückkommen in dieses nette Land. Also falls ihr irgendwo ein türkisches Restaurant habt bei euch, das dieses Gericht serviert, vertraut mir und bestellt es. Blind, ungesehen, und ihr werdet es lieben. Auch wenn es vielleicht nach Stall schmeckt.
Och, Entschuldigung.
Ja, damit musst du jetzt leben.
Ja.
Dann hätten wir ein Alien des Jahres.
Alien des Jahres.
Ja, du hast doch bestimmt irgendwie einen Alien-Film gesehen oder so. Da muss doch irgendwas sein. Du willst mir nicht erzählen, dass dir das ganze Jahr noch kein Alien über den Weg gelaufen ist. Oder vielleicht ein Spiel.
Ach, in einem Spiel, ja.
Ja, vielleicht.
Alien des Jahres. Das ist so eine Frage, wo ich im Nachhinein wahrscheinlich mir immer denke, ach Mensch, warum hast du nicht das erwähnt? Das, ja, das, das ist das ja, allerbeste ja. Alien des Jahres, natürlich. Also, ich weiß nicht, Kevin Spacey aus K-Pax bestimmt nicht. In der Regel ist es ja eigentlich immer nur das Alien, der einfach ungeschlagen bleibt, aber des Jahres. Des Jahres, Alien des Jahres. Du weißt schon, dass ich gerade frenetisch durch meinen Filmordner irgendwie durchschaue, um zu sehen, ob mir irgendein Titelbild ins Auge fällt, wo ein Alien vorkam.
Ja.
Weil ich habe keine Ahnung.
Ich bin bei dieser Frage auch wie wild durch mein Letterboxd-Tagebuch durchgescrollt.
Ja.
Und da ist jetzt die Frage, der Gamera-Verschnitt in Smoking Causes Coughing, war das ein Alien?
Oh, okay. Bei dir?
Nee, das hatte ich jetzt nicht genannt. Ich hatte drüber nachgedacht, ob das vielleicht zählt. Ich weiß halt nicht, ob das ein Alien war.
Ja, und vor allem, ob es mein, wenn es ein Alien war, ob es dann mein Alien des Jahres war. Weil wenn ich drüber nachdenke,
natürlich,
dann...
Da hättest du zumindest
dann eins. Dann hätte ich zumindest eins.
Ja. Im Zweifelsfall ist es ja immer das Erste, was einem einfällt.
Ja, weil es gibt, also ich habe ganz viel Zeug gesehen mit Übernatürlichem, aber es ist ja kein Alien. Also irgendein Dämon oder so ist kein Alien und mit Dämonen kann ich, glaube ich, ganz gut, könnte ich ganz gut um mich rumschmeißen. Aber Alien, schwierig, kann ich dir nicht sagen. Kann ich echt nicht sagen.
Schade.
Ja.
Schade.
Im Zweifel ist es immer der Xenomorph. Aber
im Zweifel ist es der Xenomorph. Ja. Na gut, dann machen wir lieber weiter.
Alien, der aufkommende Fetisch, Alien-Eier in sich selbst zu legen. Grünes Herz.
Ja.
Wer sucht die nächste Kategorie aus?
Doch not.
Ich suche die nächste Kategorie aus. Okay. Ich möchte dann den Alien des Jahres haben.
Alien des Jahres, okay.
Tatsächlich habe ich da keine Antwort.
Keine Antwort auf
Alien
des
Jahres? Nee, weil ich hatte irgendwie keinen Alien-Besuch.
Ach so.
Ja, irgendwie haben die nicht an mich gedacht. Ja. Ich meine, es waren ja irgendwie Sichtungen auch dieses Jahr, aber bei mir waren sie nicht. Deswegen kann ich da wenig zu sagen.
Ich glaube, also so persönlich gesehen habe ich auch keinen Alien dieses Jahr. Also das heißt nicht, dass ich keinen Lieblings-Alien im Jahr hatte, aber ich glaube so selbst gesehen. Habt ihr selbst eins gesehen, doch, Michael?
Also ja, in Persona? Also ich habe ein Konzert von Sting gesehen, da reicht das?
Ach so, ja doch, ich würde sagen, das zählt als Alien, oder?
Ja,
er ist ja ein Englishman in New York, also.
Ja, richtig, ja.
Ja. Also bin ich dann, hier kriegt man keine Alien Registration Card mehr.
Ach so, du bist kein Alien mehr, dann wärst du, ach so, ne, aber du kannst dich selbst nehmen, sonst hätte ich jetzt gesagt, du wärst mein Alien des Jahres, denn du bist ja
total ein Alien in Japan. Als ich für Working Holiday hier war, hast du ja tatsächlich noch so als Ausweis quasi eine Alien Registration Card bekommen, stand so drauf.
Ja, aber
ganz großartig,
so rein
das haben sie leider geändert.
Rein per Definition bist du ja trotzdem ein Alien.
Bin ich ein
deswegen,
Alien, ja.
Ich finde, Michael ist mein Alien des Jahres, eindeutig.
Das freut mich.
Ne, ich finde den ganz okay.
Mir fällt
wenn
doch
er dich mal besuchen, ein. Ganz kurz noch, wenn er dich mal besuchen sollte wieder, könntest du sagen, naja, eigentlich ist er jetzt wieder mehr Japaner als Deutscher, von dem her auch auf diese Art und Weise wäre er dann wieder für dich ein Alien.
Siehste?
Ja. Das ist hier Kreislauf und so.
Richtig.
Mir ist doch was eingefallen. Die Farbe. Das ist mein Alien.
Die Farbe Alien.
Nein. Ich sah der letzte den extrem gut gemachten Die Farbe aus dem All. Der auf dieser
Lovecraft-Kurzgeschichte
basiert mit Nicolas Cage.
Ja.
Und der ist schon
Der ist ja wunderbar.
Sehr cool. also der hat richtig Spaß gemacht. Der hat diesen Vibe von Lovecraft einfach super gut eingefangen und auch optisch richtig toll umgesetzt. Und diese Farbe, also es ist einfach schön, dass es in diesem Film einfach nicht die tentakeligen Tentakelmonster sind, sondern einfach nur eine Farbe. Das fand ich sehr schön. Mhm. Ein gutes Alien.
Anders als normalerweise bei Lovecraft. Ja, bin ich ganz bei dir. Color Out of Space ist ein wirklich, wirklich, wirklich toller Film, den ich auch sehr gemocht habe.
Ja, und vor allem kann Cage da wieder so richtig schön cagen. Es ist,
obwohl er sich sehr lange zurückhält eigentlich.
Bitte?
Also eigentlich, obwohl er sich sehr lange zurückhält, eigentlich caged er erst so richtig ab in den letzten 20 Minuten.
Ja, ja, aber das ist ja irgendwie stringent mit dem Handlungsverlauf. Das ist sehr
richtig,
das ist schön.
Richtig,
ja.
Ja, genau. Ich hätte auch noch einen Film-Alien. Mhm. Und zwar hab ich dieses Jahr einen Film gesehen, der heißt im Englischen Life of Mariko in Kabukicho. Und diese aus dem Titel, die Mariko, die ist eine Barbesitzerin, gespielt von Saidi Ito, ganz wunderbar, wie immer. Und die ist so nebenberuflich Privatdetektivin. Und dann kommt eben das FBI vorbei und sagt, Kind, such uns mal so ein Alien, das ist hier irgendwie entschwunden. Und das ist ganz wunderbar, denn es ist einfach nur so ein Korb, der hin und wieder leuchtet und dann Leute tötet. Und das ist ziemlich cool.
Okay.
Das hat so ein bisschen was von dem Wasserball-Alien.
Ja, ich glaube, da kommt hin und wieder noch so ein Finger oder so raus, aber im Prinzip ist es einfach ein Korb, der leuchtet und das finde ich großartig.
Ist das so eine moderne Adaption von diesen, in Japan gibt es doch dieses, wenn man Gegenstände länger nicht benutzt, entwickeln sie ein eigenes Leben?
Nee, das ist tatsächlich ein Alien, das in den Korb gesteckt wurde.
Ach so.
Ja.
Nee, das ist das Korb-Alien.
Nee, nee. Ja. Sonst wär's ja irgendwie so ein Geist oder Monster und kein Alien, aber das ist halt ein Alien.
Okay, gut.
Ne, aber das ist ein hübscher kleiner Film, der hat viel Freude gemacht und das ist ein gutes Alien. Aber ich war erstaunt, dass ich dieses Jahr eigentlich kaum Filme mit Aliens gesehen habe. Ja, also normalerweise sind da immer so ein paar dabei, aber...
Ja, war dieses Jahr einfach kein gutes Alien-Jahr.
Was ist denn, was ist denn dieses Jahr ein großes an Alien-Film rausgekommen? Also...
Ja, ne? Wusste ich jetzt spontan nichts.
Ja, irgendwas bestimmt, aber so...
Ne, ich hab neulich halt noch geguckt, hier The Ex from Outer Space, der war halt auch derb scheiße.
Ja, das ist dann blöd. Dann ist das offensichtlich nicht dein Alien des Jahres.
Ja.
Da könntest du nur besser sein, so generisches graues Ding mit großen Augen ist oder so ein grünes, ist dein Alien, das ist noch cooler.
Nee, aber das war schon gut, das ist ein Korb. Körbe sind gut.
Mhm.
Zumal ich ja damals, als ich von der Schule zum hier zum Berufsinformationscenter geschickt wurde. Ihr kennt das ja, dann macht man da so einen Computerfragetest und dann kriegst du ja einen Beruf empfohlen und man empfahl mir, Korbflechter zu werden.
Okay.
Ich würde sagen, ein Beruf mit Perspektive, oder?
Ja, in Japan schon.
Das machen Leute in Ergotherapie, um sich runterzubringen.
Ja, das verstehe ich ja, dass du um irgendwie runterzukommen, irgendwie was bastelst, ist ja wunderbar. Aber das ernsthaft bei so Kinder, die irgendwie herausfinden wollen, was sie beruflich machen wollen, mit Korbflechte anzukommen, ist schon unfassbar.
Ist schon nicht geil, also, ja. Ist schon so ein bisschen doof.
Ganz, ganz großartig.
Gut. Ja. Mein Alien des Jahres ist auch so ein bisschen bekannt aus Film und Fernsehen, würde ich sagen.
Also aus dem Film Alien?
Nein.
Es ist Alf.
Es ist Alf, tatsächlich, ja.
Ich bin so gut.
Du bist so gut,
Katze. Das ist erstaunlich.
Und zwar deswegen, weil, also ist es erstaunlich, dass die Katze so gut ist. Ich weiß es nicht. Die Katze ist immer.
Nee, dass du dieses Jahr mit Alf ankommst.
Ich weiß.
Das ist irgendwie faszinierend.
Ich bin ein bisschen spät dran. Nein, ich habe auch eine Geschichte dazu. Ich bin im Februar dieses Jahres knapp 2,5 Wochen mit Covid flach gelegen. Und was man eben so macht, wenn man nicht zur Arbeit geht, regulär montags bis freitags und irgendwie ständig auf der Couch liegt und sich die Seele aus dem Leib hustet. Man macht doch mal den Fernseher an und schaltet durch ein paar TV-Kanäle. Und gefühlt gibt es einen TV-Kanal, den ich jüngst für mich entdeckt habe, wo von 7 Uhr in der Früh bis 15 Uhr nur irgendwelche Wiederholungen von Alf laufen.
Geil.
Und wirklich komplett Hirn, mein Hirn hat schon meinen Körper verlassen, meine Seele war auf Wanderschaft und währenddessen habe ich nur Alf konsumiert. Und ich habe schon ein bisschen meine Liebe für Alf entdeckt während der Zeit. Kann auch gewesen sein, weil ich währenddessen halluziniert habe oder so etwas gefühlt.
Ja.
Aber Alf hat es mir echt angetan dieses Jahr. Ich verbinde mit Alf jetzt eine sehr bestimmte Zeit meines Lebens.
Das wundervoll. Gut, ja. Also ich meine, als Kind war ich ja fanatischer Alf-Fan, wie man das halt so war damals. Ne? Aber ich habe es irgendwann vor ein paar Jahren nochmal probiert und klar, so ein bisschen Nostalgiegefühl und so, aber das hat nicht mehr funktioniert für mich.
Ach, nur weil er Katzen
isst. Insofern freut mich, dass du da...
Macht er ja gar nicht, der will ja immer nur Katzen essen.
Genau. Genau, nee, aber irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich nicht mehr so amüsiert. Also da freut es mich, dass du dann doch sehr viel Spaß damit gehabt hattest, auch wenn vielleicht Voraussetzung dafür war, dass dein Hirn starb.
Das ist sehr richtig,
ist ja. Schön.
Ich meine, von meinem Hirn war sowieso nie viel da, aber das letzte Fitzelchen wurde mir jetzt auch ausgesagt.
So redet man nicht über sein eigenes Hirn. Tadel.
Andere da sollten es nicht, ich darf das.
Da wurde kurz so ein Nennert.
Richtig, ja.
Ja, die Vietnam-Flashbacks. Ja,
So, dann Alien. Zu Alien fällt mir tatsächlich etwas direkt ein. Und zwar diese eine Geschichte aus dem Sommer. Da wollte ja so ein Whistleblower... glaube ich, die Machenschaften der US-Regierung in Bezug auf UFOs oder so aufdecken vor dem Kongress. Und ich erinnere mich, da gab es so noch diese Live-Schalte vom Guardian oder anderen News-Magazinen. Jedenfalls, ja, das wurde, glaube ich, dann größer aufgeblasen, als es letztlich war, weil viel zu bieten oder viel rausgekommen, besser gesagt, war dann nicht. Ich gucke gerade kurz, da ist der Artikel, ja, war vom Guardian, aus dem Juli. UFO Hearings. Whistleblower David Grush says non-human biologics found at alleged crash sites as it happened. Kann man mal danach suchen. Macht damit, was ihr wollt. So wirklich viel bei rumgekommen scheint da nicht zu sein, aber war witzig so. Wäre halt lustig, wenn 23 dann nach dem Corona-Jahr das Jahr gewesen wäre, wo dann die UFOs aufgedeckt werden. Mehr habe ich dazu Aliens auch nicht zu sagen. Man erschießt sie gern, sonst fällt mir dann wenig ein.
Alien des Jahres. Wieso sage ich immer Lieblings-Alien? Jedenfalls Alien des Jahres 2023. I'm an Alien. I'm a legal Alien. I'm an Englishman in New York. Nee, Sting ist sicherlich kein Alien. Alien des Jahres 2023. Weiß ich, habe ich irgendein cooles Spiel gespielt mit Aliens? Irgendwie ist gerade mein Hirn ein dicker Sieb. Also ich meine, ich spiele gerade Ratchet und Clank wieder, die Trilogie. So ist es ja nicht. Aber gibt's da wirklich so eine Alien-Rasse, die ich mag? Ich weiß nicht. Alien. Irgendwie will mir das gerade nicht in den Kopf. Ich habe auch nicht allzu viele Space-Spiele gespielt. Ja, okay, die Dragon Ball Z-Spiele zählen ja nicht wirklich. Wenn ich da jetzt sage, meine Lieblings-Alien 2023 sind die Saiyajin. Nee. Naja, kann man die Necromorph als Alien zählen? Ja, na komm, dann mach ich mal. Also, sie haben mich mehrmals einkoten lassen, also dann mach ich mal die Necromorph von Dead Space rein. Bei den
Alien. What's your alien?
I have to admit, I don't have one for this, but I think I know what yours is, and I'm going to go to you because I think it's absolutely hilarious.
Yeah, so Don, again, one of the hosts of this podcast, had this meme image that he kept posting where this guy kept getting jump scared in Discord by like an alien pointing image. And this happened because when he typed like you, I think it was, it would like, you know, give him a suggestion for this alien pointing. So anytime he's like typing something like, how are you? It would be like the alien points at him. So he posted it that much. I went and sourced this 3D pointing alien picture and put it on our server underneath the name you. So now when you post you in our server, the alien points to you. And that's my favorite alien of the year.
It's a good alien, sir.
It's a good alien. All right.
Ich habe jetzt meinen Aluhut auf. Es geht um Alien. Also dieses Jahr war ja wild, was Alien und Verschwörungstheorien angeht. Also die Guten haben nur Verschwörungstheorien, ja? Das hat nichts mit irgendwelchen verrückten Spinner- und Schwuppersachen zu tun. Nein, es geht Alien. Also, wir hatten ja mal diesen verrückten Typen da, diese Alienleiche in Mexiko kommt und dann diesen Typen, der vom Senat unter Eid ausgesagt hat, ja, also es gibt Aliens, ich habe zwar keine gesehen, aber wir haben Akten darüber, ich habe die auch gesehen, dass es da so Beweise gibt, dass es Aliens gibt, so, ja, das ist geil, macht Spaß, bis sie dazu versinken, dass das, also es gibt da so YouTube-Kanäle wie Mach dich schlau mit Mikrofon als Host, so, ja. Ach, manchmal so ein bisschen so dumme Unterhaltung muss sein, so Verschwörungstheorien. Ich nehm das aber auf keinen Fall ernst, ja? So.
Schlafposition, Fötusstellung. Oder mit dem Gesicht zwischen Männertitten.
Michael, nächste Kategorie?
Nächste Kategorie, Schlafposition. Ich fange auch direkt an, weil ich das kurz vorhin gesehen hatte und mir dachte, ich bin der langweiligste Mensch, was Schlafen angeht. Ich schlafe nämlich auf dem Rücken. Und ab und zu drehe ich mich kurz auf die Seite und dann merke ich, scheiße, und drehe mich dann wieder zurück auf den Rücken und dann schlafe ich ein.
Ich schnarche leider unfassbar, wenn ich auf dem Rücken schlafe. Sad. Ich schlafe auf der linken Seite.
Tja.
So.
Ach so.
Es ist also sehr angenehm.
Nach links gedreht.
Genau,
ja.
Weil dann manchmal, wenn man so ein bisschen Reflux hat, ist das die Seite, wo der ganze Quatsch dann eher unten bleibt, weil der Magenausgang dann höher liegt. Also das kann quasi nicht überschwappen. Und deswegen ist links eine gute Seite.
Okay,
cool.
Ja, also mit dem Schlafen habe ich auch so ein bisschen eine Geschichte. Meine bessere Hälfte hat unheimliche Probleme dabei, wenn ich schlafe, dass sie gleichzeitig schlafen kann. Oder wenn ich mal ein Mittagsschläfchen mache, verzieht sie sich sofort und geht in ein anderes Zimmer, weil ich schnarche wie Sau. Also wirklich unheimlich, unheimlich, unheimlich viel. Und ich bin gerade noch dabei, herauszufinden, woran es liegt. Ich war kürzlich bei meiner Lungenärztin, bei meinem HMO-Arzt und die sagen mir alle, an sich sieht alles gut aus. Keine Nasenpolypen. Ich habe so ein tragbares Schlafanalysegerät bekommen, um zu sehen, ob es Atemaussetzer gibt während der Nacht. Alles nicht gegeben. Von dem her, ich werde wahrscheinlich so einen Langzeittest machen müssen, um zu sehen, dann auch, wie sich dann meine Schlafenshaltung bewegt. Aber an sich sagt sie mir, dass ich alle möglichen Schlafpositionen einnehme während des Schlafes, dass ich tatsächlich auch am Rücken schlafe, irgendwie mit angewinkelten Beinen, so ein bisschen, als würde man einen Exorzismus bei mir durchführen. Aber ich kann nur einschlafen, wenn ich am Bauch liege und dabei währenddessen so ein kleines Kopfkissen nehme und das quasi um Arme und unter meine Brust schiebe. Wenn ihr euch das bildlich halbwegs vorstellen könnt,
ja,
was ich meine.
Doch, ja.
Klingt auch bequem.
Ja.
Ist doch bequem.
Ich finde das gar nicht schlecht, ja.
Ja. Ja, ist doch was. Ich habe ja auch eine Geschichte mit Schlafpositionen. Und zwar, ich war ja ein sehr gefährliches, / gefährdetes Baby damals. Ne? Ich habe mir ja eine Strickmaschine auf den Kopf geschmissen, die mir den Schädel deformiert hat und so Kram. Ne? Und eine andere Nahtoderfahrung, die ich wohl hatte, von der ich aber nichts weiß, war, dass meine Mutter mich irgendwann mal irgendwo hingelegt hatte, wie man das halt so mit Babys macht. Und dann, ich glaube, sie ist runtergelaufen, hat die Wäsche aus dem Keller geholt, also hat mich da halt so abgelegt. Und währenddessen habe ich halt so richtig schön gekotzt und wäre fast an meiner Kotze erstickt. Und dann hat meine Mutter eben beschlossen, dass ich von da an auf dem Bauch schlafe, damit ich halt beim Kotzen nicht ersticke. Und das habe ich mir dann über die Jahrzehnte und Jahrtausende so angeeignet und beibehalten. Und jetzt habe ich aber, seit ich in Japan bin, so ein bisschen die Schlafposition verändert, denn das ist irgendwann auch nicht mehr so geil für den Rücken. Mhm. Ne? Und hier ist ja auch noch das Ding, ich schlafe ja auf einem Futon, das heißt, der liegt auf dem Fußboden und das ist relativ hart. Das heißt, dann ist dann doch am besten, auf dem Rücken zu schlafen. Ne? Die Seite ist dann, da kriegst du auch Rücken von. Auf dem Rücken ist am besten. Und da dann die Variante Seestern.
Alles von dir gestreckt.
Alles von mir gestreckt. Gerade im Sommer muss das sein. Da schwitzt ja wie so ein Tier und dann fühlst du dich auch wie unter Wasser.
Tatsächlich überlege ich auch, mir eine relativ harte Matratze zuzulegen, weil ich auch gemerkt habe, dass mir ein weiches Bett gar nicht so gut tut.
Mhm. Ja, ich finde es nicht so schlecht. Du musst halt mit deinen Schlafpositionen ein bisschen umändern, mit deinen Gewohnheiten. Ne, wie jetzt auf der Seite schlafen ist da echt beschissen. Also zumindest, so, wenn es so hart ist wie bei mir, weil du dann eben doch so ein bisschen den Rücken komisch windest. Ne?
Ja.
Wo du normalerweise ein bisschen in die Matratze sinken würdest, da bist du hier schnell auf dem Fußboden und dann sinkt da nichts mehr. Dann verdrehst du nur noch deinen Rücken. Ne, aber nee, es ist gut. Ich bin ein Seestern.
Sehr gut.
Das stimmt. Das bist du.
Schlafposition. Auf der Seite, auf der linken Seite schlafe ich meistens am besten, obwohl ich mich danach so drehe, dann liege ich manchmal auf der rechten Seite oder links und drehe mich wieder und schlafe dann wieder tief und fest auf der linken Seite, wache dann auf der rechten auf, aber ja, auf der Seite.
Dann eine Frage, die, glaube ich, bei dir sehr essentiell ist. Mhm. Denn ich glaube, da gibt es andere Menschen, die da Einfluss drauf nehmen. Und zwar sehr exzessiv, nämlich deine Schlafposition des Jahres.
Meine Schlafposition des Jahres ist, meine Schlafposition des Jahres ist nach rechts gedreht und mit meiner Hand nicht so dumm angewinkelt wie sonst immer, weil ich habe irgendwie die Tendenz, dass ich mich instinktiv immer nach rechts drehe und dann eine Hand unter das Kissen pack, also eine Hand unter das Kissen pack und die andere Hand, die lege ich aber so komisch kribbelig ab, dass mein Handgelenk so umgeknickt wird. Und da muss ich immer gegen ankämpfen, dass ich die Hand dann irgendwo anders hinpack. Und ja, am besten wäre es natürlich gerade für den Rücken irgendwie, sich auf den Rücken zu legen. Aber da werde ich dann manchmal im Schlaf gedreht, weil ich nur, wenn ich auf dem
Rücken,
ich werde gedreht im Schlaf von meiner Liebsten, weil ich dann manchmal zum Schnarchen anfangen kann. Und dann muss sie mich minimal auf die Seite drehen und dann ist es just in diesem Moment weg.
Genau. Ich dachte, weil sie sich das nachts so vergrößert, dass du verdreht.
Das kann auch passieren, ja.
Ja, ja, ja.
Also meine Liebste, ja, die schläft gern auch mal wie so ein X, ja.
Ja, das ist meine bevorzugte Schlafposition. Ich habe gelernt, das ist die
Seestern-Schlafposition.
Okay, nicht schlecht. Ja, ja. Ja, genau, das ist sehr gut.
So, und dann noch die letzten drei Sachen. Schlafposition ist bei mir einfach der gute alte Rücken. Ja, früher irgendwie habe ich mir die Seite bevorzugt, mittlerweile schlafe ich fast immer nur mit Podcasts ein, also Kopfhörer im Ohr und dann auf dem Rücken liegen ist, glaube ich, somit das Angenehmste auch. Ich bin kürzlich irgendwie mal auf dem Bauch aufgewacht und mich einer Nacht beraubt gefühlt, so erschöpft war ich davon. Ja, Rücken, immer Rücken und...
Ja, Schlafposition, das war sogar mein Vorschlag, hey. mein Lieblingsschlafposition in diesem Jahr, nee, generell, ist so, boah, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Also auf dem Rücken bleibe ich nicht lange liegen. Tatsächlich lege ich mich eher so auf den Bauch hin und verschränke die Arme unterm Kissen, sodass mein Kopf eben vom Kissen und von meinen Armen supportet wird. Und ich mache so die Beine so bis, ja, nicht so wirklich auseinander, aber so ein bisschen seitlich hin, sodass dann mein rechtes Bein gestreckt ist und mein linkes Bein so angewinkelt, sodass ich so links angelehnt liege. Das ist super schwer zu beschreiben, aber ich finde das brutal bequem und halt, wenn ich so in dieser Position einen Film angucke, schlafe ich instantly ein. Es kann der spannendste Film aller Zeiten sein, ich schlafe instantly ein. Absolut kein Problem.
Sleeping position? Any sleeping positions you've discovered this year?
I would have to give it up for, so the holiday that we went for, it was kind of like a combination of a lot of things. It was a celebration of my 30th birthday, me getting a PhD. So, and again, just a holiday after COVID lockdowns, Japan opening back up again. So yeah. We kind of like spruced for the better tickets and got like premium economy, which guarantees.
Yeah, we weren't in coach. Yeah,
we weren't in coach. We're a little bit more fancy. We had more legroom and stuff like that. And just the ability to get more legroom on a plane, to recline as much as you want, bro, without hurting anyone or annoying them or like knocking over their laptop or anything. That was pretty darn good, I gotta say. I actually slept as much as I ever slept on a plane.
Yeah, you slept like 8 hours in the first leg. I couldn't believe it. And I can't sleep on stuff. I'm just envious. I was like, oh my God, I wish I could sleep for 8 hours of this 14-hour journey. Holy shit.
I was honks new pilled, let me tell you.
Definitely.
What about yourself, Doc?
So for me, it was on the plane as well. Like, I don't sleep in transport, but like, as I've gotten older, like, I've gotten better sleep health, I think, I guess you can call it. Like, I can kind of put myself in the right mentality to go to sleep, but like, the second I realize I'm asleep on public transport or whatever, I wake up right away, so it's barely a help. But it tends to be where, like, you know, maybe on a 14-hour trip I might get half an hour of sleep, so it's better than nothing. And this was the case also on the way back from Tokyo. So typically what I do, like, because especially you mentioned these premium economy seats, one of the other benefits is like, it's an essentially an open bar. So if you want a beer or a drink or whatever, they just fire that shit down you. I was pacing myself because I didn't want to be like legless on the plane. But like, everyone else was sleeping and I was sitting watching stuff and browsing out there. Actually, the Game Awards was on at that moment, and I paid for the Wi-Fi on the plane in order to follow along with announcements to give myself something to do. So I was just, you know, beer me, you know what I mean, to the flight attendant or whatever, and happy days. So the Game Awards ended, everyone was still asleep, and I was feeling a wee bit tired myself. I thought, right, I might try and doze off here, see if I can get half an hour. So I finished the beer I had and put the empty can down on the tray in the plane, and I leant back, got my travel pillow, and tried to get a bit of a sleep, and I did drift off. But unfortunately, as I say, I realized I was on a plane while I was sleeping. So I jerked awake, and when I jerked awake, my knee hit the tray in front of me, and the can rattled and fell to the ground. Aww. And I was like, fuck. Like, I was half asleep, confused, didn't know where I was, causing this scene. And I was like looking around, and everyone was still dead asleep and no one noticed. And I was just like, right, play it cool, man, play it cool. And I just picked up the can and put it back on. No one noticed. But I was still embarrassed. And I got it. This is my penance now. I got to share it to everyone and embarrass myself. Because everyone should have been laughing. Everyone should have been laughing their ass off. This guy jerking awake and just kneeing the tray right up.
Moin, here's Norman. Mein Favorit in der Kategorie Video des Jahres 2023 ist gar kein einzelnes Video, sondern eine Dokumentationsreihe, die auf dem YouTube-Kanal von Arte zu sehen war, immer noch ist. Die Frage ist natürlich, wann ihr das hier hört. Sicher auch in der Mediathek vorhanden war und im linearen Fernsehen bei Arte lief. Das ist die Dokumentationsreihe Die USA und der Holocaust, die noch einen ganz besonderen Blick auf den Holocaust wirft, den man sonst vielleicht gar nicht so sehr hat. Es sind 6 Folgen, eine knappe Stunde, und ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der natürlich politisch und geschichtlich sehr interessiert ist. Und ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, vermutlich relativ bewandert auch in dem Thema, ist. Ich habe viel gelernt, und vieles, was dort vorkam, habe ich nicht gewusst. Und ich muss ehrlich sagen, dass diese Reihe auch meinen Blick auf manches verändert hat. Mir war natürlich bewusst, was gewisse Personen, die damals Relevanz hatten, für Einfluss hatten, Charles Lindbergh zum Beispiel. Aber wie groß der Einfluss tatsächlich war und was die Auswirkungen waren und vor allem im Detail, das habe ich nicht gewusst. Auch was einzelne weniger bekannte Persönlichkeiten getan haben, finde ich nach wie vor total faszinierend. Und ich glaube, ohne diese Reihe wäre ich nicht drauf gestoßen. Dementsprechend ganz große Empfehlung für alle, die ja irgendwie auch geschichtlich und politisch im 20. Jahrhundert allgemein interessiert sind. Schaut es euch an. Es lohnt sich sehr, einfach jeden Abend mal eine Folge zu gucken. Die USA und der Holocaust, große Empfehlung. Meine Videoreihe des Jahres 2023.
Video. Ha! Das neueste Junker Blackspine von Wendt Mädchen mit Dingsbums, Macaulay Culkin. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr unterhaltsam. Mit sehr, sehr vielen lustigen Videos, die sie da rausgekramt haben.
Video, also im Sinne von so YouTube oder so Sachen.
Oh.
Auch eine Frage, die mich maßlos überfordert hat, weil ich einfach, ich gucke relativ viel YouTube, aber es ist meistens mehr so Wegwerfzeug. Und aber da fällt mir gerade ein, ich habe heute was gesehen, was ich sensationell gut fand.
Mhm, okay.
Und zwar kennst du Drumeo. Oder vielleicht auch nicht.
Nee.
Ist halt so ein Schlagzeugerkanal, wo sie halt unterschiedliche berühmte Schlagzeuger ranrufen, die dann irgendwelche Sachen vorführen oder erklären, wie sie ihre Lieder spielen oder so. Und die haben eben auch eine Reihe, wo diese berühmten Musiker unter anderem dann ein Lied hören müssen, was sie nicht kennen, wo auch das Schlagzeug rausgenommen wurde. Und dann müssen sie da eben zu irgendwas spielen. Mhm.
Okay.
Und weil du heute etwas später als geplant auftauchtest, habe ich da ein Video gesehen, was ich sensationell fand. Und zwar war da Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers. Mhm. Und ich bin ja kein großer Fan der Red Hot Chili Peppers. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das alles phänomenale Musiker sind. Jo. Und der auch. Und dem haben sie ein Lied von 30 Seconds to Mars gegeben. Und der hat ungefähr 30 Seconds gehört und da hat er das Ding besser gespielt, als es der Originaldrummer drauf hätte. Und das war sensationell gut. Und er hat dann auch sich geweigert, das Ding überhaupt noch einmal anzuhören oder noch irgendwas dran zu machen. Da war so, ich fühle mich misshandelt und wollte nicht mehr. Und das war einfach ein Riesenspaß. Kann ich nur empfehlen. Diese ganze Reihe ist sehr wunderbar.
Mhm, okay.
Dann lassen sie auch irgendwelche Jazz-Drummer dann irgendwie Metal spielen und so Kram.
Mhm, okay.
Finde ich gut.
Ja, nicht schlecht.
Ja.
Cool. Aber zur vorherigen Frage nochmal. Mir ist jetzt gerade was eingefallen, weil ich bin jetzt auch mal gerade mal in den Letterboxd-Timeline durchgegangen. Und ich habe dieses Jahr erstmalig Memories gesehen, die Kurzfilm-Compilation hier mit von Katsuhiro Otomo und anderen Satoshi Kon.
Gibt's
ja die erste Episode von Satoshi Kon, Magnetic Rose, und ich würde sagen, wenn die Magnetic Rose als Alien gilt, als Präsenz, die einen quasi in diese Rose hineinlockt und in sich aufnimmt und so eine 2001-mäßige Vision beschert, dann würde ich sagen, ist die magnetische Rose des Alien des Jahres für mich.
Hervorragend. Jo.
Genau, habe ich das doch nochmal eins gefunden. Finde ich
gut. Siehste, so einfach ist das.
Jo. Ja. Genau, aber du, jetzt zurück zur eigentlichen Frage, ne? Mein Lieblingsvideo. Schwierig, da gab es auch viel. Also. Da gab es auch viel, aber weil mir gerade aktuell einfällt, hätte ich gesagt, sind es die Skate-Videos von dem Channel Yao Boards. Das ist ein spanischer Hersteller von Skateboards. Und ja, die und die haben sich spezialisiert auf eine bestimmte Art von Skateboard, die ich auch fahre, nämlich Surfskates. Und das ist quasi eine Surfsimulation, aber für den Asphalt. Also da bewegst du dich quasi wie beim Surfen.
Okay,
genau. Cool. Und da kann man sich mal, lass mich mal schauen, da gibt es nämlich ein bestimmtes Video, das diesen Spirit so ein bisschen einfängt. Aber man muss sich natürlich darauf einstellen, dass es natürlich krasseste Influencer MTV Musikvideo Ästhetik ist, die einen natürlich auch dazu verleiten soll, sich eins dieser Boards zuzulegen. Also das immer natürlich dazu. Also es ist schon sehr auf cool gemacht, soll es natürlich auch sein, weil was ich meine, es ist ja Surfer Spirit in dem Sinn, aber die sind halt einfach immer richtig schön geschnitten und ich frage mich mal, wie die das hinbekommen, die Kameraführung so zu perfektionieren. Und da muss man sich mal ein Video anschauen, Yao Boards, Hidden Surf Spots oder so. Warte mal.
Ja.
Yao Surf, Secret Surf Spots. Genau, das ist eins der, das ist von vor sieben Jahren, aber das ist so eins der legendärsten Surfskate Videos, die diesen Hang Loose Spirit von diesen Boardern quasi einfangen und wo man auch ganz gut die Mechanik sieht, wie diese Boards funktionieren, also wie man sich da drauf bewegen muss, um quasi nach vorwärts zu kommen, weil du eben immer genau in dieser Surfbewegung dich bewegen musst, weil diese vordere Achse von den Boards eine Feder eingebaut haben und die halt dann auf dein Körpergewicht reagieren, wie du dich verlagerst. Also du nimmst ja quasi nie das Bein vom Board. Du bist immer auf dem Board drauf und kannst mit dem auch bergauf fahren durch diese Bewegung quasi. Also du nutzt einfach nur deine Physik. Genau. Und
deine Schwingungen.
Genau. Und das macht ganz viel Spaß. Und ich finde es schade, dass jetzt Winter ist und ich es jetzt gerade nicht mehr machen kann.
Ja. Cool. Ja, das klingt gut.
So, what about video?
So, this one's kind of a late contender. I would say that my favorite video of the year was the recent H-Bomber Guy video
on so
plagiarism.
Good.
And for me specifically, I will put my hands up and say that I used to be an Illuminati subscriber. I used to watch her quite often. I did, yes. I watched her quite often. And kind of the way she portrayed her content, it was, you kind of gave her the benefit of the doubt. You trusted her a lot of the time. And implicitly, I would always think, oh, she must have a really big team behind the scenes to be able to keep creating such well-researched, well-produced content. And I say that as my literal job is research. I am a researcher by trade. So it's really interesting for me to see that I let my guard down there. I gave someone the benefit of the doubt that something was well researched. Therefore, they and their team put a lot of time and effort into it. I won't be making that mistake again, and I'm thankful for the H-Bomber Guy video. But I'll say as well, just very quickly, my shout-out video would be the Super Eye Patch Bolt video on the Unreality Pro Wrestling.
Oh, that was a really good video, man. Shout out to Super Eye Patch Wolf.
So I actually intended to fall asleep to that video and I ended up watching the entire video because it was just so interesting. Yeah. And the thing that stuck with me is that I grew up in the Attitude Era of wrestling and it was all very much the, you know, that's fake, right? You know, this is fake. This is all fake. But still, there was this kind of cognitive dissonance. Little me was thinking, well, I get that you're saying it's fake, but people are dying. People are getting hurt. Like, I don't get why you're saying that's fake when, you know, people are getting injured. Things are at stake. People are putting their bodies on the line. Yeah. And I think that was a really good video to kind of be full circle with the cognitive dissonance I had when I was younger, thinking, well, if it's unreality, if this isn't reality, then something's still happening behind the scenes because people are getting hurt. People are invested in these things. And it was just really fascinating to see it in that context with someone who's very interested in wrestling and can break down that kind of unreality of it. So that was an absolutely fascinating watch for me, definitely.
Like for me, like someone who watched wrestling all the time, it's one of the most interesting aspects is the politics and the backroom stuff that happens. Like I still keep up with most of that stuff because that stuff is always interesting and interests me more almost in the storyline going on in the ring, you know.
Absolutely.
So like when you see like IPTOL does a great job of breaking down like the barriers between like, you know, fan reaction to like, you know, them trying to rework angles and all that kind of stuff. It's it does a good job. It's an excellent video. And he had that other video too about the Golden Lovers. It's a name I forget, but if you search like Eyepatch Wolf Wrestling, it's gonna be one of the other wrestling videos he has. That's also an excellent video where he goes at the end about the career of Kenny Omega and his tag team partner, who I forget was like the biggest wrestler in New Japan, who I shouldn't know his name, but I forget offhand. That's a good ass video too. Yeah, no, good pick.
Thank you. What about you?
Yeah, for me, I was going to go between two really, and I'll just give a quick shout out to the one I was going to be, and the one I was going to be was a Noah Caldwell Gervais video, which is the person I just mentioned, my favorite YouTuber, and it was called The Real Life Landscapes of Fallout 1, 2 and New Vegas. And typically these kind of videos aren't really my thing, travelogues, that kind of stuff, but it's so well produced, he speaks so well, he has a great cadence and understanding of the stories in the Fallout games and how he links together his journey essentially through these locations is fantastic. It's a great watch. I that's kind of a video too I intended to fall asleep to and ended up watching the whole way through thinking this isn't my kind of thing, and ended up loving every minute. But the actual video I'm going to give it up for is there's a series done by Vice called Dark Side of the Ring.
And
they had an episode about the collision in Korea, which was a match where they had WCW stars, and I think it was New Japan, or it just was Japanese wrestlers, it was one or the other, do a crossover event in North Korea. And it is as insane as it sounds. I never heard about this event before, so watching it was a total eye-opener. I've not really much more to say. Wrestling in North Korea, if those two things sound interesting to you, absolutely watch it. It's an excellent video. Definitely check that one out.
I watched it and thought it was incredibly fascinating.
Yeah, that was because we were going to watch Dark Side of the Ring and we looked down the list to see what was interesting of them, and when I read that synopsis my jaw hit the floor. I was like, what the heck is this? So yeah, great video. Okay, that'll do it for me.
Video https://m.youtube.com/watch/v ist gleich unterstrich eltqu 1 uoi und pp ist gleich igas 3 jhbw 1 lciagamf 5 lc 2 vwb 2 kusmdikbuprozent 3d.
Video. Ja, es gab ja ein Video, was ja von H-Bomber Guy, was ja explodiert ist und sehr, sehr viel Aufmerksamkeit erhielt, und zwar war das ja Plagiarism and You, in Klammern Tube. Ein 4-Stunden-Video, ja, über Plagiarismus. Aber mein Gott. Unfassbar krasses Video, der genau wie Roblox UF auch komplett abdriftet in ein anderes Thema. Wo halt ein einzelner Channel wirklich in den Fokus gerückt wirkt, und zwar eben James Somerton, ein Video-Essayist, halt ein Film-Essayist, Filmkritiker, der sehr viele seiner Eindrücke halt einfach geklaut hat aus diversen Seiten, aus diversen Quellen, und das halt ein schwuler Filmreviewer dafür sorgt, dass Gay Erasure stattfindet, indem er einen Autor zitiert, einen schwulen Autor zitiert. Oder was heißt zitiert? Er zitiert das nicht, weil es ist nicht offensichtlich, dass er das zitiert hat, aber einfach ihm nachplappert, was er von Gay Erasure hält, während er nicht einmal den Autor erwähnt, der eigentlich über Gay Erasure geschrieben hat. Also Gottes, um Gottes Willen. Also ich habe wirklich diese ganzen Plagiarismusfälle gesehen. Ich meine, es werden da etliche Fälle aufgezeigt. Unter anderem auch von Illuminati, die ja auch zum Beispiel über das Fyre Festival berichtet hat und eigentlich basically nur die Fyre Festival Doku nacherzählt hat, und zwar wirklich Wort für Wort. auch diese Internet-Historian-Plagiarismus-Fall über diesen The Cave, glaube ich, war das, also über diese Höhle. Oder über eine gewisse Höhle, ich weiß nicht mehr wie genau, wie das Video hieß, oder auch die den Plagiarismus-Fall von Cinemassacre, unter anderem eben, wo James Rolfe auch dabei war, von AVGN, also Angry Video Game Nerd, und dann eben diese Monster Madness Episoden, dann waren zu Corona-Zeiten, wo wohl scheinbar jemand von Screenwave Media, von diesem Media-Konglomerat hinter Angry Video Game Nerds eben die Reviews geschrieben hat und dann herauskam, ja, er hat sie zusammengeklaut aus anderen Texten, 1:1. Selbes Ding auch mit einem IGN-Reviewer war das ja, der auch seine Reviews geklaut hat und dafür fucking Geld bekommen hat, so wie alle Content-Creator, die in diesem Video genannt werden von Plagiarism in YouTube. Also mein Gott, also 7,8 Millionen Aufrufe sind aber auch insane für dieses Video, aber auch sehr revealing, sehr persönlich auch, also Respekt an Harris, an H-Bomb Magai, also das ist wahnsinnig. So, dass er es schafft, 4 Stunden so spannend zu gestalten. Der Einzige, der das vorher geschafft hat, war Shion Sono, den man auch mittlerweile auch nicht mehr so allzu positiv erwähnen sollte. Ja, H-Bomber Guy, Plagiarism in YouTube, also das ist für mich wirklich Video des Jahres und dass er das wirklich noch rausgehauen hat, vor 6 Tagen. Das war am 3. Dezember raus. Wahnsinn. Shit.
Dann kann der Seestern uns mal verraten, worüber er als nächstes reden möchte.
Ich hätte gern die Kategorien weg, zu denen ich eigentlich nicht wirklich was sagen kann.
Ja.
Und insofern wähle ich das YouTube-Video.
Okay.
Oder das Video insgesamt, also ja. der Ursprungsgedanke bei YouTube oder was auch immer ihr für Videos gesehen habt. Habt ihr denn da irgendwie was? Habt ihr mein Video gesehen?
Ja. Meines ist sehr,
gut,
sehr...
Gut, dann leg los.
Meines ist kürzlich erschienen und beinhaltet einen Trailer.
GTA 6.
Ja. Nein, der Trailer zu Furiosa.
Habe ich noch nicht gesehen.
Sehr schön, ja.
Ja. Ich hab Bock, ich hab unendlich viel Bock, ich vertraue auf George Miller, ich liebe die gesamte Mad Max-Reihe und das Prequel zu Furiosa zu sehen. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Scheiße ist, dass ich warten muss jetzt noch ein halbes Jahr, bis der in die Kinos kommt. Aber das wird wieder so ein Film sein wie letztes Jahr Top Gun Maverick, wo ich sage, den muss man in bestmöglichster Qualität im größtmöglichsten IMAX-Saal der Welt sehen.
Ja. Und richtig schön laut.
Ja.
Ja. Ja, muss er so ein bisschen die Ohren danach wehtun.
Ja.
Ja. Oh, apropos Ohren danach wehtun. Ich habe Oppenheimer dieses Jahr im Kino gesehen. Und ich weiß ja, dass Nolan seine Filme gern sehr laut abspielen lässt und habe deswegen vorgesorgt und habe mir tatsächlich Gehörschutz mitgenommen. Also kleine Pinöppel fürs Ohr. Und es war die beste Entscheidung, weil trotz dieser Pinöppel war ich so auditiv überlastet danach. Das war sehr anstrengend. Ich muss dann auch erstmal schlafen.
Ja. Dazu habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Ich war hier neulich bei so einer Backstage-Tour von einem neuen Theater-Kino-Kunstraum und das war alles ganz cool und überhaupt und mal so ein Theater so zu sehen, wie sie das gebaut haben und wie sie die Bühne gebaut haben, ist ja auch alles ganz cool. Dann kommen wir eben zu diesem winzig kleinen Kino, das die da haben und dann setzen wir uns da rein alle und gucken uns das an und machen da so ein Test-Video an und dann haben sie auch so die Lautsprecher gezeigt und sagen so, das sind die normalen Lautsprecher. Aber demnächst zeigen wir Tetsuo, da hat uns der Regisseur gebeten, die großen Lautsprecher anzuschließen.
Geil. Das muss auch schon
war ich da halt. Dann war ich da halt und ich saß auch tatsächlich in der ersten Reihe. Also die kleinen Kinos, die sind ja alle so, kannst du wunderbar in der ersten Reihe sitzen. Und ich hatte hinterher echt Ohrensausen, das war so laut. Das war, boah.
Ey, ganz ehrlich, ich habe einen einzigen Film von Tsukamoto in einem Kino gesehen und das war hier dann, wie hieß denn der Killing, der Samurai-Film von ihm. Und da hatte ich schon Ohrensausen.
Ja. Geil. Ja, aber zu ihm kommen wir später auch nochmal.
Meinst du?
Ja, wahrscheinlich schon. Ich sag da einfach mal was zu meinem Video. Ich habe jetzt gar nicht an Filmtrailer gedacht, deswegen bin ich da gar nicht drin. Aber es gab eine sehr ulkige Geschichte. Langjährige Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich ja gerne meine Wrestling-News von einem Kanal hole, der What Culture Wrestling heißt. Und die Idioten machen ja auch immer so Livestreams zu den Pay-Per-Views und so Kram. Und da gab es ja neulich die Survivor Series. Und einer von denen hat vorher immer so aus Scheiß gesagt, ja, ich garantiere, dass CM Punk da auftaucht, nachdem er halt bei AEW neulich rausgeschmissen wurde, weil er Backstage Leute angegriffen hat.
Was? Oh,
und Idiot wie er ist, der kann es halt nicht sein lassen. Und großartig, der hat die ganze Zeit gesagt, ah, hier, ich garantiere, der kommt, wohlwissend, dass er Quatsch redet. Und er kam natürlich tatsächlich dann nachdem die Show raus war, die hatten schon eingeblendet, so hier den ganzen Kram, wie heißt es? Trademark und so weiter. Und dann kommt plötzlich CM Punk und wie die beiden ausrasten, das ist einfach so herrlich. Da in ihrem Livestream. So komplette Gesichtsentgleise, komplett, oh mein Gott, was geschieht hier gerade? Es war herzallerliebst. Ich habe den Rest vom Stream nicht geguckt, aber dieser kleine Moment, der ist auch irgendwann auf Twitter rumgegangen. Das war sehr schön, hat mich gefreut.
Ich habe kein spezifisches Video, aber es gibt ja diese unsäglichen YouTube-Shorts mittlerweile, die immer wieder reingespielt werden und damit kann man furchtbar schnell in ein Rabbit Hole fallen. Und ich hatte so drei Tage, wo ich in so ein Ballerina- und Gymnastik-Rabbit Hole gefallen bin.
Okay.
Also es war wirklich sehr spezifisch und aber einfach so faszinierend, was andere Menschen mit ihrem Körper machen können.
Mhm.
Um dann zu denken, das probiere ich jetzt auch mal aus und sich dann halt ordentlich weh zu tun. Aber es ist schön, einfach Menschen zu sehen, die Sachen sehr gut können und sehr faszinierend sind.
Mhm. Ja. Wunderbar.
Ja, das Video hätte sich fast noch, mein Lieblings-YouTube-Video, schwieriges Wort, hätte sich dieses Jahr fast noch kurzfristig geändert. Als,
GTA 6-Trailer.
Ich muss kurz, nein, ich mag GTA nicht, das weißt du doch. Aber, was nicht mein Video des Jahres geworden ist, was aber knapp war, war das hier vor einer Woche oder so, glaube ich, rausgekommene Video von H-Bomber Guy, dem YouTuber, über Plagiat auf YouTube. Das ist sehr gut. Aber
das gucke ich schon ein paar Tage in meinen Mittagspausen.
Halt auch lang wie Sau. Das heißt, das ist gut, dann kann ich dir jetzt noch ein tolles, noch längeres Video empfehlen, was du schauen solltest.
Sehr gut.
Also ein bisschen schade ist, Tim Rogers hat dieses Jahr, glaube ich, nichts hochgeladen, sonst wäre es das wahrscheinlich gewesen, weil das ein unglaublich lustiger und großartiger Mensch ist. Mhm. Aber es ist stattdessen ein Video von einem Kanal, der sich Pyrocynical nennt. Der hat ein 4,5 Stunden Video gemacht, das einfach nur Cruelty Squad heißt. er redet halt über 4,5 Stunden über Cruelty Squad und redet eigentlich über alles, was in dem Spiel drin ist. Das ist sehr gut. Man sollte es trotzdem spielen, bitte. Es ist großartig, es ist fantastisch. Es ist eines der besten Spiele der letzten 50 Jahre. Aber
sehr gut.
Das Video ist, das hilft auch, ja.
Ja.
Oh, und ich muss noch einen Shoutout machen. Danke an diesen komischen chinesischen Kanal auf YouTube, der einfach die komplette erste Staffel der chinesischen Adaption von Three Body Problem hochgeladen hat in 4K mit englischen Untertiteln. Ich liebe es.
Cool. Sehr gut.
Allergie. Yeah, ich bin Insektenstichallergie seit meiner Kindheit, seitdem ich da beinahe fast gestorben wäre. Bin wieder froh, dies da nicht gestochen zu worden und mein Notfallbesteck nicht einsetzen zu müssen. Also ja.
Ich schmeiß mal einfach den nächsten Unsinn hinterher. Das war die schlimm unsinnigen Sachen ein bisschen weghaben. Was ist deine Allergie des Jahres?
Allergie des Jahres. Nach wie vor Karotten. Was ist aus dem ich? Ja, das Einzige, gegen was ich allergisch bin, sind Karotten. Und
das ist ja kurios.
Aber nur rohe. Also wo der Saft quasi noch aktiv ist. Also ich glaube, es gibt nichts Heftigeres, um mein Zäpfchen anschwellen zu lassen, als frisch gepresster Karottensaft, den ich mal aus Versehen getrunken habe. Aber wenn die auch nur minimalst angedünstet sind, habe ich null Effekt. Also dann ist alles weg. Das heißt, ich kann ganz normal Karotten essen in Gerichten, nur nicht roh.
Ja. Das ist ja eine komfortable Allergie. Mhm.
Ja.
Das ist ja schön.
Und bei dir so?
Ja. Ich bin allergiefrei.
Ah, ja, okay. Das ist doch schön.
Also, nee, stimmt nicht. Ich habe eine Katzenhaarallergie, aber ja.
Okay.
Dann muss ich halt, nachdem ich eine Katze angefasst habe, die Hände waschen und dann geht's eigentlich. Ja, also nicht so wild.
Wahrscheinlich dann auch nur auf bestimmte Katzen, weil Rassekatzen sind dann wahrscheinlich ganz schlimm. Franzi hat nämlich auch eine Katzenhaarallergie, aber so normale Hauskatzen, da merkt sie gar nichts zum Beispiel.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, aber generell alle Katzen, glaube ich.
Ah, okay.
Ich glaube eher so umso struppiger, desto schlimmer.
Ja, genau. Das sind ja meistens auch die Rassekatzen und die haben meistens ein aggressiveres Fell.
Ja. Ah, ich kenne mich halt mit Katzen nicht aus.
Ja,
ich bin kein großer Katzenmensch, ich mag sie, aber
mehr der Hundemensch.
Ja, meine Familie hatte halt schon immer Hunde und meine Familie hasst aktiv Katzen und deswegen, ich mag Katzen, aber wir hatten halt nie welche. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Wenn ich eine Katze sehe, finde ich die niedlich und das ist gut.
Ja. Naja, Hauptsache du magst Katzenkultur, weil wenn du in Japan sitzt, dann hast du ein bisschen ein Problem.
Richtig. Ich war auch schon im Katzenschrein, also so ist nicht.
Okay.
Und in den Katzentempel, Entschuldigung. Mhm. Ja, und der ist sehr gut, kann ich nur empfehlen, in Kyoto.
Ah ja, okay.
Ja.
Allergie, allergisch auf Nazis, Bullen, Reiche, erhobene Faust, helle Hautfarbe, erhobene Faust, mittelhelle Hautfarbe, erhobene Faust, mittlere Hautfarbe, erhobene Faust, mitteldunkle Hautfarbe, erhobene Faust, dunkle Hautfarbe.
Genau, Allergie 2023. Ach Gott. Ja, da war es mit dem Pollenallergie in diesem Jahr echt brutal. Das merkt ihr auch mittlerweile eben durch globale Erderwärmung, dass wir keinen wirklich gemäßigten Frühling haben. Das haben wir gar nicht mehr. Und entweder alles ist noch ungeblüht oder alles blüht zeitgleich. Also jede einzelne Pflanze blüht zeitgleich. Und wenn das passiert, dann kannst du bei mir vergessen. Da ist meine Nase zu, da sind meine Augen zu, da ist alles zu und dann bin ich komplett am Arsch und fange an zu niesen wie ein Tabakschnupfer. Richtig schlimm. Muss ich auch Allergietabletten nehmen, um überhaupt irgendwie atmen zu können, überhaupt irgendwas machen zu können. Das geht mir so heftig auf den Piss. Und das alles liegt einfach nur daran, weil das Wetter, die Erderwärmung dafür sorgt, dass die Pflanzen nicht mehr so stufenmäßig aufblühen, sondern wirklich alles zeitgleich passiert. Das heißt, Frühsommer, so Mai, Juni, bin ich komplett am Arsch. Kannst du vergessen, da kann ich gar nichts machen.
I actually don't have an answer for this next one, but I'll just put it out there anyway in case you do. Allergy? Do you have any allergies that you would like to give a shout out to this year?
Not particularly, can't say I do.
Go fuck yourself, allergies. That's my shout outs.
Allergien habe ich nicht. Also keine, die ich kenne. Vielleicht irgendwas ganz Exotisches, was irgendwo im Regenwald gibt, aber nee, ich kann da ganz sorgenfrei durchs Leben gehen, offen gesagt.
Ja, dann haben wir die ersten vier rum, dann ist Lisa wieder dran.
Oh Gottchen, ich kann mich hier gar nicht entscheiden. Was Lustiges. Allergie.
Allergie, sehr gut.
Das nehme ich. Ich hasse alle Allergien. Allergien sind scheiße. Ja. Ich habe keine, das ist das Gute, zumindest keine, von der ich was wüsste. Vielleicht, keine Ahnung, kann auch sein, weiß ich nicht. Deswegen spreche ich mich hier eindeutig gegen Allergien aus. Wenn ihr eine habt, hört auf damit.
Letztes Jahr hätte ich noch mit der Katze sekundiert, nämlich dass ich keine Allergie habe.
Ach so.
Dieses ich Jahr.
Den anderen Punkt. Jetzt finde ich Allergien geil.
Richtig. Yeah, Allergien, beste der Welt. Nein. Dieses Jahr ist mir aufgefallen, doch, ich habe eine Allergie. Und zwar eine Allergie gegen alle Menschen, die allergisch sind und sich fürchten vor dem Wort Wokeness.
So. Oh Gott.
Ja, Lennart. Das ist legitim, ja.
Ich habe so gehofft, dass wir einfach Politik hier ein bisschen raushalten können. Aber da musst du ja hier kommen und den Ulf Poschert machen.
Es tut mir leid. Mhm. Irgendjemand muss ja das gute Gewissen dieses Podcasts haben.
Genau, wir können hier nicht nur über Spaß und Spiel reden. Hier muss ja ab und zu mal irgendwas Ernstes kommen. Und ich gebe dir natürlich vollkommen recht. Ne? Das ist ja dieses mittlerweile so von gewissen Menschen benutzte, der Boogeyman, ne? Der gegen alles, was sie nicht wollen, ist halt woke, ne? Egal was es ist. Also in den meisten Fällen ist es dann halt einfach nur, weil die Menschen wie Gott sind, aber das ist ja noch was anderes, ne?
Oder aber generell, rechtskonservative Pisslöcher.
Ey, das meine ich, ja. So läuft ja aufs Gleiche hinaus. Aber ja, also meistens ist es halt sexistisch oder rassistisch einfach nur benutzt, weil es irgendwas ist, was die nicht sehen wollen. Oder halt generell, wenn irgendwas da ist, was die nicht wollen, ist es halt, was Menschen nicht wollen, ist es halt woke. Und dann weißt du direkt, die Leute sind total bekloppt.
Also wirklich, Hand aufs Herz. Ich hab mir mal so ein Subreddit durchgelesen, nachdem der bereits angesprochene GTA-Trailer gelaufen ist.
Ja, ja.
Und wie das überspült ist an Leuten, die erstens einmal nicht wissen, wofür das Wort woke überhaupt verwendet wird, beziehungsweise Wokeness, und wie die wirklich, ich kann mir nur vorstellen, zähneknirschend und so ein bisschen in einer hin und her wippenden Pose herumsitzen und sich denken, oh mein Gott, hoffentlich ist das Spiel nicht woke. Hoffentlich ist das Spiel nicht woke. Hoffentlich gibt es da keinen politischen Kommentar. Also
hat GTA ja noch nie gemacht, politische Kommentare. Nee,
noch nein, ja, um Gottes Willen. Also, ich weiß nicht, so durchs Leben zu schreiten, das macht doch keinen Spaß.
Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Du musst irgendwie wenn du irgendwie Milch kaufen gehst, musst du dich erst fragen, oh, ist sie überhaupt woke, ne? Ist die woke oder so? Oder irgendein Scheiß, weil irgendwie, keine Ahnung, da steht da drauf, unter Bedingungen hergestellt, wo keine Leute sterben mussten oder irgendwie
das
sowas.
Geht nicht. Denkst, oh, ich brauch Blutmilch. Nee, das ist, oh,
richtig. Blutmilch. Ja, damit.
Das erinnert mich wieder an dieses Gerücht, dass damals in der DDR Schokolade Rinderblut war.
Das soll sich wohl auch relativ gut ergänzen, dieses leicht metallische zusammen mit Schokolade.
Ja, es war wohl leider nur ein Gerücht.
Ja. Man konnte aber auf jeden Fall bei dieser Schokoladenmanufaktur Zotter Schokolade mit Blutfüllung bekommen, das weiß ich.
Cool. Also ich kann nur bestätigen, dass DDR Schokolade nicht schmilzt.
Ja, aber ja, ich glaube, wir sind alle bei dir.
Okay.
Wir sind da, glaube ich, alle bei dir, Lennart.
Ja. Aber ja, Allergien. Ich habe mal geguckt, was es so für lustige Allergien gibt. Ne? man kann tatsächlich allergisch sein gegen Sport.
Ja, das kenne ich. Okay, doch. Ja,
das finde ich schon, also tatsächlich, dass du davon Ausschlag kriegst und so Sachen, weil das Dinge in deinem Körper fördert, die eben nicht gut für dich sind und dann allergische Reaktion hervorrufen. Ist schon mal ganz, ganz nett. Haben Leute endlich mal eine Ausrede, nicht zu trainieren. Dann kann man allergisch sein gegen Geld.
Okay. Das,
ne, muss man halt schnell ausgeben. Ne?
Das kenne ich tatsächlich auch sehr gut.
Ja. Nee, tatsächlich natürlich die Metalle, die in den Münzen sind, klar, können durchaus so, allergische... Ja, aber dann gibt es noch eine Allergie, die auf Englisch heißt Dermographism oder so. Und da ist man allergisch gegen Berührung von Menschen. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was es gibt.
Das ist blöd, ja.
Wenn ich Dr. House glauben darf, gibt es eine Allergie gegen Sonnenlicht. Ich glaube, das ist auch sehr beschissen.
Ja, das gibt es. Ja, das ist echt.
Ja. Es gibt auch eine Allergie gegen Wasser.
Das ist auch scheiße, ja.
Wenn ich jetzt wählen müsste, Wasser oder Menschen, dann Wasser, ne? Also ist klar.
Ja, aber wenn du beides hast, ist immerhin kein Problem. Dann musst du ja eh nicht rausgehen.
Oder du hast so eine
Wenn du die Sonnenlichtallergie hast, weißt du, dann bleibst du einfach drin und gut ist.
Ja, nee, das ist...
Dann brauchst du ja auch nicht waschen.
Du musst dann aber, vor allem Sonnenallergie ist richtig dumm, weil du dann nämlich Vitamin D supplementieren musst.
Ja, das stimmt. Mhm. Das musst du ja auch von Menschen kriegen.
Mhm. Genau, deswegen geht gar nicht.
Aber die müssen dich ja nicht anfassen.
Ja, die müssen das dann
die können ja Handschuhe tragen.
Geben.
Ja.
Ja, also ja, gibt schon echt beschissene Allergien.
Ja. Der Nennert sieht das nicht so. Der ist, deswegen ist auch wieder ein Nennert.
Allergiefan.
Der findet die Allergien jetzt geil.
Das hast du gesagt.
Das ist auch Teil seiner positiven, Ach, Persönlichkeit.
Ah, okay.
Ja, Allergien, geil.
Ja, ich hab eine richtig dumme Allergie. Es ist keine Allergie an sich, es ist eine Intoleranz. Und zwar reagiere ich ungut auf Histamin. Und Histamin ist zum Beispiel in Schokolade, in Tomaten, ganz viel Kreuzkümmel, leider auch in Katzenspeichel. Ich muss immer so ein bisschen austarieren, wie viel geht und wie viel nicht. Mhm. Und gestern habe ich ein bisschen zu viel Quatsch gegessen und dann noch ein bisschen Kimchi geschnuckt und so. Und Kimchi ist auch ganz schlimm bei Histamin, weil es ist nämlich vergoren.
Das ist geil.
Ja, aber ich liebe Kimchi und deswegen muss ich es manchmal essen. Deswegen bin ich heute auch etwas angeschnupft und meine Haut sagt, was hast du getan? Deswegen, ja.
Histaminallergie ist noch insofern geil, weil manche Produkte halt je nach Reifegrad mehr Histamin enthalten oder weniger und du das einfach nicht weißt. Ja. Also kann es sein, dass du irgendwie Oliven isst, ne, und daran stirbst oder dass du überhaupt nichts bei passiert. Das ist ziemlicher Scheiß.
Ja, und was ich jetzt auch seit diesem Jahr habe, ist, dass ich ein bisschen auf Laktose reagiere. Mhm. Das ist doof, weil ich liebe Käse.
Ja, das ist blöd.
Und
ja, eine Freundin von mir, die hat auch Histaminprobleme, deswegen kenne ich mich damit aus. Und
ja.
Die hat dann noch irgendwas anderes, wo ihr Körper zu viel davon produziert und sich selbst krank macht. Das ist sehr gut.
Ja, Körper sind richtig dumm manchmal einfach.
Ja, die denken sich manchmal so, ey, wie wäre es, wenn ich mich einfach suche, so ein bisschen selbst umzubringen, weil es lustig ist.
Ja, genau.
Und du so, nee, mach mal nicht. Und der Körper so, doch.
Ja, klar.
Mach ich jetzt.
Ja, das ist einfach Bullshit. Und aber es gibt einfach Tage, wo ich mir so denke, nö, ich habe jetzt da keine Lust drauf, ich möchte unbedingt das essen und dann mache ich das. Mhm. Geht ja nicht anders.
Ja, dann geht's ja halt danach eventuell bis das ist wie wenn man zu viel Alkohol trinkt und das weiß, das ist dann halt ein Problem des morgigen Ichs.
Ja, genau. Und weißt du, ich möchte ja lernen, dass ich mir auch Sachen einfach gönne und sage, das ist okay, wenn ich das mache. Und dazu gehört auch einfach was Geiles essen. Und dann währenddessen ist es super und es ist lecker und toll. Und dann ist die Konsequenz zwar da, aber naja. Wenn man sich nicht so doll drauf versteift, ist es auch nicht so schlimm. So.
Sehr gut.